auf, Platz für Büchertisch, die Leute kommen. Also was ist eigentlich seit 2 Jahren in Freiburg los? Da klappt einfach alles nirgendwo so. Guter Besuch und Büchertisch. Nun, ein Dank, ein Grund, sich zu freuen und dem Herrn zu danken. Wir haben also einen Büchertisch dabei vom Paulus Verlag, wie die meisten schon gesehen haben werden. Kostenlose Probenummern der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Seit 2000 ist der Umschlag noch ein bisschen farbiger. Kostenlose Probenummern liegen da. Da werden Sie tiefer in die Heilsgeschichte Gottes eingeführt. Auch die Väter kommen noch zu Wort. Professor Ströter, Geier, Heller, aber auch Bruder Heinemann und andere, Wolfgang Jugel und andere schreiben darin. Und ich schreibe gerade etwas über die Paulusbriefe nach der Reihenfolge ihrer Entstehung. Schwerpunktmäßig bin gerade beim zweiten Korintherbrief gelandet. Mal hineingehen, das uns Bruder Schaller schon vorgelesen hat aus Epheser 1, 3 bis 14. Man könnte es also überschreiben, ein Blick in die Schatzkammern unseres Gottes. Ich gebe zu, mein Thema ist einseitig. Den Vorwurf brauchen Sie mir gar nicht machen, den mache ich selber. Das Thema ist einseitig. Warum? Warum? Eigentlich müsste man noch eine zweite Stunde haben, heute Abend von 10 bis 11, aber das machen wir lieber nicht. Eine zweite Stunde, da würde ich dann einen Text nehmen aus dem zweiten Teil des Epheserbriefes. Erster Teil des Epheserbriefes, wer den Brief kennt, der weiß es. Erster Teil, 1 bis 3. Die Höhe der Berufung der Gemeinde, die da ist sein Leib. Wunderbare, großartige Dinge. Geschenkt, geschenkt, geschenkt. Büchertisch muss man bezahlen, aber das hier kriegen Sie geschenkt von Gott, wenn Sie im Glauben zugreifen. Der zweite Teil von Epheser 4 bis 6, das sind dann die praktischen Folgen für unseren Lebenswandel. Wandelt würdig der Berufung. Ich hoffe, dass der Heilige Geist dann das, was ich heute nicht sagen kann, bei uns innerlich noch nachbereitet, sodass er uns innerlich klar macht, wenn der Herr mich so beschenkt, dann sollte sich das in meinem Leben auswirken. So, nun ist dieser Text natürlich nicht ganz leicht. Der Text ist nicht ganz leicht, das gebe ich gerne zu. Der Theologe Wilhelm Michaelis, der in Bern gewirkt hat, der nennt den Epheserbrief den reifsten Brief von Paulus. Den reifsten Brief. Da mag er recht haben. Eine konzentrierte Speise. Wie mache ich das nun, dass wir da ein bisschen davon mitnehmen können? Ich rede in Dreiergruppen. Ich will verschiedene Dreiergruppen an uns heranbringen. Erste Dreiergruppe: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn wir da hineinschauen, dann spannt Paulus den Bogen ganz gewaltig. Kein Physiker und Kosmologe kann uns so weit zurückführen, wie Paulus es tut, vor Grundlegung der Welt, vor dem sogenannten Urknall, wenn es ihn gab, heiß oder kalt oder wie sich die Leute das vorstellen. Da gibt es ja ganze Bücher drüber. Ich habe auch mal drüber geschrieben, ist aber vergriffen. Urknall und Schöpfergott. Paulus führt uns ganz weit zurück. Dann redet er aber auch von der Gegenwart, was wir heute haben. Und der uns ganz weit zurückführt, in Vers 4, der springt in die ganz ferne Zukunft, Vers 10. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Im Geiste Gottes macht Paulus da ganz kühne Sprünge. Ich will nochmal den Text ein bisschen wiederholen. Vers 3, gepriesen oder gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung inmitten der himmlischen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft, Kindschaft, wörtlich Sohnschaft, durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt oder begnadet hat in dem Geliebten. für unser Bibelstudium möchte ich einen ganz praktischen Rat geben. Ich hoffe mal, wir sind Bibelleser. Wer es nicht ist, kann es noch werden. Begnügen Sie sich nicht mit der Losung. Losung und Kalenderzettel mag ja gut sein. Besser ein Vers am Morgen als gar nichts. Aber wer in biblisches Denken hineinkommen will, der darf sich nicht damit begnügen, pick, 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 hier mal eine Stelle rausgepickt und da mal eine Stelle rausgepickt, sondern der sollte ganze Briefe, Bücher im Zusammenhang lesen. Sie müssen ja nicht 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, das ist vielleicht für junge Leute dann ein bisschen langweilig, wenn du beim 3. Mose angekommen bist. Und wenn was langweilig wird, 3. Mose, ein paar Abende Fernseher aus und ganz 3. Mose durch. Und dann wird es ja schon wieder spannender. Also, ich würde empfehlen, dass Sie vielleicht wechseln. Altes Testament, Neues Testament, 1. Mose, Matthäus, 2. Mose, Lukas, Johannesevangelium, Römerbrief, Apostelgeschichte, 3. Mose, Sprüche oder Psalmen. Also, Sie müssen nicht unbedingt die Reihenfolge nehmen der Bücher, aber ein Buch als Ganzes lesen. Einen Brief als Ganzes lesen. Mit ein paar Farbstiften daneben zum Unterstreichen. Und wenn Sie dann an den Epheserbrief kommen, dann machen Sie es wie ein Lastwagenfahrer, der in ein Dorf hinunterfährt und da geht es steil bergab. Zurückschalten, zurückschalten. Langsamer. Nicht so im Schnellverfahren den Epheserbrief. Heute Morgen habe ich Epheser 3, 1 bis 3 in meiner stillen Zeit. Morgen kommt Epheser 4 bis 6. Heute muss alles schnell gehen. Wir haben wenig Zeit. Nein, 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 nein. Beim Epheserbrief zurückschalten, langsam. Jeden Satz mal überdenken. Und wenn es 14 Tage dauert, also langsamer, sonst haben wir keinen echten Gewinn, wenn man über solche Sätze einfach hinweg huscht. Da sollte man dann mal ein Wettrennen machen, nicht wer der Schnellste, sondern wer der Langsamste ist beim Epheserbrief. Wer wirklich jeden Satz in der Stille auf sich wirken lässt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In Vers 10 blickt er ja dann in die ferne Zukunft. Gott hat uns das Ziel der Zeiten gezeigt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Aber bleiben wir erstmal bei der Vergangenheit stehen. Und da möchte ich kann nicht über jedes Wort sprechen, das da steht. Ich kann nicht einmal in einer Stunde diese Verse ganz auslegen. Da könnte man ja lange dran stehen bleiben. Aber ich möchte einiges besonders hervorheben. Auserwählung. Ja, aber vorher möchte ich noch was anderes sagen. Was liegt am Anfang des Planes Gottes? Was haben wir am Anfang des Planes Gottes? Da gibt es auch Bücher am Büchertisch, zum Beispiel mein Buch Die Lehre der Bibel, wo versucht wird, von Anfang bis Ende den Plan Gottes darzustellen. Womit fing alles an? Was meinen Sie, womit alles angefangen hat? Etwa mit 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. War das das allererste, was uns von Gottes Wirken gesagt wird? Nein, es gibt einige Stellen in der Bibel. Ich habe da so eine Art Sammlerleidenschaft entwickelt. Also ich suche immer und sammle solche Stellen. 5, 6, 10, ich habe jetzt schon 10 oder 11, wo etwas steht, was war vor Grundlegung der Welt. Weisheit Gottes vor den Äonen, Gnade bereitgestellt vor den Äonen. Oder im hohen priesterlichen Gebet spricht der Herr Jesus auch davon, du hast mich geliebt, ehe denn die Welt war. Am Anfang war die Zeugung des Sohnes, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also ein Dreiklang, wiederum möchte ich drei Dinge nennen, was ganz am Anfang war, Zeugung, Planung, Schöpfung. So stellt sich für mich der Anfang dar. Zeugung, Planung, Schöpfung. Du bist mein Sohn. Da weiß ich sogar, wie es hebräisch heißt. Ich bin sonst nicht so arg vertraut mit dem hebräischen Text, mit dem griechischen schon besser. Aber im Hebräischen heißt es Psalm 2, Vers 7, Beni Ata. Ben heißt Sohn, angehängtes I, mein. Mein Sohn, Sohn meiner Du, Ata ist das betonte Du, Sohn meiner Du, ich habe dich heute gezeugt. So sprach der Vater zum Sohn. Der Vater trat aus der Gotteseinsamkeit, als er alles in einem war, in die Zweisamkeit. Nun waren zwei, nun gab es Rede und Gegenrede, nun gab es ein Du. Gott will Du, Gott will Gemeinschaft. Also Zeugung, Planung, Schöpfung. Als der Sohn nun da war, da hat der Vater nicht gesagt, menschlich gesprochen, ich kann das ja nur menschlich in unzulänglichen Worten sagen, da hat der Vater nicht gesagt, also lieber Sohn, wir haben viel vor, jetzt müssen wir uns schnell an die Arbeit machen. Nein, es gibt keine Hektik bei Gott. Ich schreibe gerade etwas ab für Gnade und Herrlichkeit, was seinerzeit Professor Ströter geschrieben hat über Hebräer 11. Und da schreibt Ströter auch, Gott kann warten. Gott hat Äonen zu seiner Verfügung. Und stellen Sie sich vor, was ich bei Ströter gelesen habe. Ströter beklagt sich. Das hat er etwa 1912 geschrieben, 1912, circa 90 Jahre. Was schreibt der liebe Bruder Professor Ströter 1912? Die Menschheit um mich herum, die ist so hektisch, die Leute haben gar keine Zeit mehr. Oh, wenn der Bruder in unsere Zeit mal reingucken würde, wie es erstmal heute ist, da haben wir ja nun gar keine Zeit mehr, weil wir ja gesegnet sind mit Fernseher, Computer, Internet und E-Mail online. Ich weiß gar nicht richtig, was das ist. Ich bin da noch altmodisch. Jedenfalls sehe ich, dass die Menschen immer hektischer werden, immer weniger Zeit. Das hat man 1912 auch schon gesagt, dass es immer hektischer wird, aber heute ist es gewiss noch schlimmer. Gott kann warten, er hat Äonen zur Verfügung. Wundern wir uns deshalb nicht, wenn manches nicht schneller geht, schrieb Ströter. Zeugung, Planung, Schöpfung. Als der Sohn gezeugt war, da hat Vater und Sohn miteinander geplant. Da haben sie gesehen den Gang der Zeitalter. Prothesiston Aionon, Vorsatz der Äonen, steht in Epheser 3, Vers 11. Prothesiston Aionon. Ich werde langsam älter und manchmal weiß ich irgendein Fremdwort nicht mehr. Und ich musste zum Zahnarzt und ich wollte dem Zahnarzt was sagen. Herr Doktor, da, wie heißen die Dinger? Ah, Epheser 3, Vers 11. Prothesiston Aionon. Prothese heißt das Ding. Ah, ja. Also wenn ich nicht mehr weiß, was Prothese ist, dann denke ich schnell an Epheser 3, Vers 11. Das weiß man ja, das Griechische, was da steht. Prothesiston Aionon. Ah, dann komme ich auf das Wort Prothese. Das sind so Hilfen. Ich weiß nicht, ob Sie ein deutsches Wort über das Griechische erst wieder lernen können. Das war so eine Eigenart. Aber zurück, Spaß beiseite. Es gab den Vorsatz der Äonen, Prothesiston Aionon, der Vater hat mit dem Sohn alles geplant. Da haben sie auch das Kreuz erkannt als Notwendigkeit, den Sündenfall, das Kreuz und die Gemeinde. Deshalb schreibt hier Paulus, auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4, auserwählt. Zeugung, Planung, Schöpfung. Erst der Sohn gezeugt, dann mit dem Sohn zusammen den Plan besprochen, alles, auch das Kreuz. Ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen, hat Paul Gerhardt gedichtet in dem Lied, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Sünder. Und das stimmt wirklich mit der Bibel überein. Vater und Sohn haben vor Grundlegung der Welt erst geplant und dann kam 1. Mose 1, Vers 1. Dann kam die Schöpfung. Zeugung, Planung, Schöpfung. Und nun kommt das Thema Auserwählung. Drei Missverständnisse gibt es in Bezug auf Auserwählung. Ich rede wieder im Dreiklang. Drei Missverständnisse gibt es. Die Auserwählten sind besser. Deshalb hat sie Gott erwählt, weil wir besser sind. Die Auserwählten haben es besser. An denen geht alles Schwere vorbei. Und die Auserwählten sind die einzigen, die Gott rettet. Das sind die drei Missverständnisse, die einem immer wieder begegnen können. Die Auserwählten sind nicht besser. Gott hat ja außer der Gemeinde noch eine andere Auswahlschar. Wie heißt denn wohl die? Israel. Israel. Aber Israel ist eine völkische Auswahl. Die Gemeinde ist eine übervölkische Auswahl. Völkisch-national, Volk und Land. Die Gemeinde ist international übervölkisch. Da spielt Rasse, Geschlecht und so weiter keine Rolle. In dem, was wir von Gott zugeteilt bekommen, empfangen dürfen. Wohl im irdischen Vollzug, da spielt das schon eine Rolle. Aber wir stehen in gleicher Weise vor Gott, egal welches Volk, welche Rasse, welche berufliche Stellung. Also die Auserwählten sind nicht besser. Das bekommt auch Israel immer wieder gesagt. Ich habe dich nicht erwählt, weil du besser bist. Du bist nicht größer, du bist nicht mächtiger, du bist nicht edler. Im Gegenteil, haben Sie schon gemerkt, dass die Bibel gar nicht so arg gut über die Juden redet? Wenn ich das Alte Testament aufschlage, die Propheten, immer wieder beklagt sich Gott, Jesaja, ihr seid so schlimm wie Sodom und Gomorra, Jesaja 1. Ihr seid ein widerspenstiges Volk, das ist ein halsstarriges Volk. Und im Neuen Testament, der Hitler hat ja noch versucht, sich darauf zu berufen. Mein Kampf gegen diese Juden, ja, Jesus Christus hat sich auch schon mit den Juden so angelegt. Und da meinte er, er könnte dessen Werk fortsetzen. Wenn die Bibel mit den Juden hart ins Gericht geht, dann ist das natürlich etwas völlig anderes, als wenn Antisemiten gegen Israel reden. Wenn das Alte Testament, wenn die Propheten, wenn Gott sich bitter beklagt über sein Volk Israel, du bist sündig wie Sodom und Gomorra, du bist noch schlimmer und du bist so und so und bitter und halsstarrig. Dahinter steht aber immer die treue Liebe Gottes, die Liebe, die zurechtbringen will und die trotz der Sünde treu bleibt. Ja, die sich gerade an einem so großen sündigen Volk, wie Israel es ja nach der Schrift ist, ist keine Hetze von mir, das sind Aussagen der Bibel, daran will sich ja Gott umso mehr verherrlichen. Die ihm untreu gewordene Braut, die will er wiederum zurückhaben und an sein Herz ziehen. Hosea 2, Hesekiel 16, das ist die Liebe und Treue Gottes. Wenn sie untreu geworden sind, Gott bleibt treu, Römer 3. Also etwas ganz anderes. Die Antisemiten, die schimpfen auf Israel, um sie auszurotten. Die Liebe Gottes, die beklagt sich auch über Israel, aber um es zurechtzubringen. Und mit uns ist es ja nicht viel anders. Wir machen ja Gott auch nicht immer Ehre. Wir sind ja auch von Haus aus widerspenstig. Ja, Paulus sagt sogar, er hat sie alle in die Widerspenstigkeit eingeschlossen, auf dass er sich aller erbarme, letztendlich alle Völker. Er will sich, indem er uns aus der Widerspenstigkeit, aus der Sünde herausholt, umso mehr verherrlichen. Als Schöpfer ist Gott wunderbar, aber als Retter ist er noch wunderbarer. Drei Missverständnisse bezüglich Auserwählung, die sind besser, das stimmt nicht. Da braucht man ja nur 1. Korinther 1, Vers 26 folgende zu lesen. Nicht viel Edle, nicht viel Weise, das Törichte in den Augen der Welt hat Gott erwählt. Sie haben es auch äußerlich nicht besser. Innerlich haben wir es natürlich besser, weil wir den Herrn hier haben und in seiner Gemeinschaft leben. Aber wir dürfen nicht denken, weil ich ein Auserwählter bin, wenn ich dem Herrn bewusst gehöre, dürfen wir das in Anspruch nehmen, wenn ich ihm bewusst gehöre. Weil ich nun ein Auserwählter bin, da lässt Gott alles Schwere an mir vorbeigehen. Wenn ich auch ein bisschen übermüdet am Steuer sitze und nicht so richtig aufpasse und schwätze dauernd mit meinem Nachbarn da, oh, ich habe was gegen theologische Gespräche im Auto, das kann einem teuer zu stehen kommen. Wie war das mit der Auserwählung? Bumm, bist du schon vom nächsten Auto? Nein, 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 nur nicht. Theologische Gespräche im Auto liebe ich nicht so sehr. Die kann man dann zu Hause wieder führen, gerne. Also Gott lässt nicht alles Schwere an uns vorübergehen, weil wir gläubig sind. Er erspart uns nicht alles. Und das bestätigt ja die Praxis fortwährend. Aber wir haben einen Helfer, aber wir haben einen Retter. Du darfst ja auch Gott bitten, das mache ich ja auch. Kein Unfall, Stau vielleicht schon einmal, aber bitte Herr, kein Unfall und Krankheit und all die Dinge. Wir dürfen den Herrn bitten, mach es gnädig mit uns, aber wenn es dein Wille ist. Bei allen Wunschgebeten haben wir hinzuzufügen, wenn es dein Wille ist. Es gibt da auch Gebete, da brauchen wir nicht hinzuzufügen, wenn es dein Wille ist. Herr, dass ich geheiligt werde, Herr, dass ich gereinigt werde, Herr, dass ich für dich da bin, Herr, dass ich ein Segen bin für die Umwelt, da musst du nicht sagen, wenn es dein Wille sein sollte, das ist sein Wille. Aber bei den Wunschgebeten, Haus am Mittelmeer und Millionenvermögen, naja, das beten wir nicht, oder? Aber bei den Wunschgebeten in Bezug auf Gesundheit, ja, und so weiter, dass uns dies und jenes Schwere doch möglichst erspart bleiben möge, da dürfen wir sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, erspar mir das. Aber dein Wille möge geschehen, ich will dir völlig vertrauen. Die Auserwählten sind nicht besser, die haben es äußerlich auch nicht unbedingt besser. Und sie sind nicht die Einzigen, die Gott rettet, sondern schon bei Abraham kann man ja lesen, er ist auserwählt, um ein Segensträger für die anderen zu sein. 1. Mose 12. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gehen wir mal nun in die Gegenwart. Und da möchte ich auch drei Dinge nennen. Wenn er nun in die Gegenwart hineinblickt, der, der die Gemeinde auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir Söhne, Kinder Gottes seien, Sohnschaft, das ist auch so ein herrliches Thema, wo man lange daran stehen bleiben könnte. Sohnschaft, Kindschaft, das unterscheidet ja den christlichen Glauben grundsätzlich vom Islam und unseren Gott und Vater von Allah. Das ist nicht dieselbe Person und das ist nicht die gleiche Religion. Auch nicht im Entferntesten. Allah hat bekanntlich keinen Sohn, keine Kinder. Unser Gott und Vater, der ist wesentlich Vater. Und das wird ganz stark betont. Das betont der Herr Jesus ganz stark. Wie oft redet er im Johannesevangelium vom Vater? Vielleicht lernen wir nirgendwo die Vater-Sohn-Beziehung so wunderbar kennen wie im Johannesevangelium. Am allermeisten im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, aber auch in anderen Kapiteln im Johannesevangelium. Das ist mir kürzlich noch aufgefallen. Es ist wohl in keinem Evangelium so viel vom Vater die Rede wie im Johannesevangelium. Lesen Sie mal wieder das Johannesevangelium, wenn Sie nicht gerade mit einem Bibelstudium anderswo eifrig beschäftigt sind. Lesen Sie mal wieder das Johannesevangelium, achten Sie auf die wunderbaren Vater-Sohn-Aussagen. Auch in den Abschiedsreden, Vater, Sohn, Geist, die Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16 und dann Johannes 17, wo man in einzigartiger Weise in die Vater-Sohn-Beziehung hineinblicken darf. Fast möchte ich das ja zur Hausaufgabe machen. Ich bin halt Sohn eines Lehrers und gebe gern Schulaufgaben. Also Sie sollten vielleicht mal Johannes 17 mal wieder lesen, aber in stiller Stunde, nicht so in der Hektik, wenn der Fernseher über den Bildschirm da noch flimmert, dann nicht, Fernseher aus vorher, bitteschön. Und ist wohl selbstverständlich, oder? Weiß nicht, ob das selbstverständlich ist für die heutigen Menschen. Also in einer stillen Stunde mal Johannes 17 lesen und darüber staunen, in welch inniger Verbundenheit der Sohn mit dem Vater steht. Und das Schönste kommt ja nun erst noch. In diese innige Beziehung zwischen Vater und Sohn dürfen wir hineingenommen werden, auf dass sie in uns eins seien, wie du in mir und ich in dir. Also in diese innige Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn dürfen Kinder Gottes, Söhne Gottes hineingenommen werden. Das ist etwas ganz Großes, dass wir ein ganz kindliches Vertrauen zum Vater haben, Abba, Vater, sagen dürfen in einer vertraulichen, liebkosenden Weise. Aber dieser Vater ist da kein Vater, mit dem man machen kann, was man will, sondern der erwartet dann auch Glaubensgehorsam. So, Vergangenheit, auserwählt zur Sohnschaft. Kinder Gottes sein, Söhne Gottes sein. Es ist nicht wahr, wenn manche sagen, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist natürlich eine Irrlehre. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes, sondern da muss eine Neuzeugung im Heiligen Geist stattgefunden haben. Da muss Glaube im Herzen erwacht sein. Der Heilige Geist arbeitet an uns. Gott arbeitet an jedem von uns, sonst wären sie nicht hier. Dass sie hier sind, ist ein Beweis. Und dass sie den Saal noch nicht unter laut schreiendem Protest verlassen haben, ist für mich ein Beweis. Gott arbeitet an ihnen. Gott arbeitet an uns allen, die wir hier sind. Gott arbeitet, dass wir weiterkommen und er will, dass wir nicht nur Geschöpfe, sondern Kinder sind. Muss man sich eigentlich anstrengen, um Kind zu werden? Was hast du dazu beigetragen zur Zeugung und Geburt? Da hast du gar nichts gemacht, du hast es geschehen lassen, du konntest gar nichts dazu. Und wenn wir neu gezeugt werden durch Wort und Geist, dann ist es schon etwas anders. Wir sind ja denkende Menschen und Gott erwartet von uns ein Ja. Aber das Entscheidende tut er. Er ist es, der Zeugung und Geburt vollzieht. Er ist es, der an uns arbeitet durch Wort und Geist. Und wenn das Wort uns ruft und der Geist uns zieht, gerade unter der Wortverkündigung merken wir das. Wenn das Wort uns ruft und der Geist uns zieht, dann gilt es nicht zu widerstehen. Wir haben nämlich ein negatives Vetorecht. Wir können sagen, nein, bitte nein. Das können wir. Die Freiheit lässt uns Gott. Und dann gehen wir unsere Irrwege und Umwege und können das vielleicht sehr teuer bezahlen. Also der Herr schenke uns, wenn er an uns arbeitet, dass wir mitmachen, dass wir Ja sagen und dass wir so, wie die meisten in unserer Mitte sicher schon sind, Kinder Gottes werden, die ihm verbindlich gehören. Und als ich als 19-Jähriger aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft kam und in Karlsruhe die Jugendfreizeiten erlebte, der Brüder Geier und Heller, da habe ich von Adolf Heller ganz als erstes folgende Wahrheit gelernt. Das war etwas vom Ersten, was ich bei den Brüdern gelernt habe, auf den gut besuchten Jugendfreizeiten, wo auch der Johannes Rau mal dabei war, bei Geier Heller. Sein Vater hat ja mit Karl Geier zusammen am Wort gedient, der Ewald Rau, der liebe Vater von Johannes Rau, den ich auch kannte. Ja, so gibt es Beziehungen, ja. Also auf diesen Jugendfreizeiten mit Heller, Geier, da gab es Schlangen vor den Sprechzimmertüren der Brüder. Da war eine Erweckungszeit. Da habe ich also als erstes von Adolf Heller gelernt, die einfache lapidare Wahrheit, Kind bleibt Kind. Wer ein wirkliches Gotteskind ist, der ist und bleibt ein Kind. Und Adolf Heller sagte, das Kind kann dreckig werden, kann in die Pfütze fallen, kann ungehorsam sein. Deswegen ist es immer noch ein Kind. Kind bleibt Kind. Das ist sehr tröstlich für uns, wenn wir mal ungehorsam sind, wenn wir mal dreckig werden, wenn wir mal nicht so wandeln, wie der Herr es möchte. Kind bleibt Kind und der Herr zweifelt nie daran. Er hält uns fest. Er will uns zurechtbringen. Aber dann ist natürlich auf der Tagesordnung Reinigung angesagt. Reinigung von Sünden, dass wir doch als Kinder dem Vater Freude machen. Sehen Sie, jetzt komme ich doch ein bisschen in das hinein, was im zweiten Teil des Epheserbriefes steht, in die praktische Mahnung. Also, in Dreiergruppen rede ich heute Abend, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Am Anfang des Planes Gottes, Zeugung, Planung, Schöpfung. Drei Missverständnisse bezüglich Auserwählung sind besser, haben es besser, sind die einzigen. Und jetzt der Blick in die Gegenwart. Was kriegen wir nun alles geschenkt? Da nehme ich also dreierlei heraus. Gnade, Erlösung, Vergebung. Und dann wollen wir noch einen Blick in die Zukunft hineinwerfen. Also, Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir, in ihm haben wir. Ich bin so dankbar für dieses Wir haben. Und da sollte man bei Paulus wirklich darauf achten, es sich vielleicht unterstreichen, wenn Paulus sagt, wir haben. Als Glaubende, als Glaubensmenschen, die auf Gottes Wirken eingehen, da dürfen wir diese Dinge haben. Gott gibt, damit wir nehmen, hat mal Adolf Heller einen Artikel in Gnade und Herrlichkeit überschrieben. Gott gibt, damit wir nehmen. Er gibt und wir nehmen. Und da können wir gar nicht genug nehmen. Da müssen wir keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Ach Herr, du wirst am Ende noch ärmer, wenn ich zu viel nehme. Nein, nein, Gott wird durch Geben nicht ärmer und durch unser Nehmen auch nicht. Wir wollen also auf Epheser 1, Vers 7 achten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Erlösung, Vergebung, Gnade. Gnade ist ja ein ganz wichtiges Wort bei Paulus. In Römer 5, da kann man Wunderbares über die Gnade lernen. Das kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Gnade ist die freundliche Herablassung des großen Gottes zu uns armen, schwachen Menschen. Karl Geier sagte, Karl Geier, der 1955 verstorben ist, der den Paulus Verlag gegründet hat und die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit, den ich in jungen Jahren gehört habe und habe Herz und Ohren weit aufgesperrt als junger Mann, der aus der Kriegsgefangenschaft kam mit 19 Jahren. Also Karl Geier sagte, es habe im Mitteldeutschen ein Wort gegeben, die Sonne geht gen Naden, die Sonne geht unter. Gnaden heißt also herunter. Gnade ist etwas, das kommt von oben herunter uns entgegen, sein freundliches Entgegenkommen, seine Herablassung zum armen, schwachen Geschöpf. Wollen wir Gnade? Brauchen wir Gnade? Jeder braucht Gnade. Wem gibt Gott Gnade? Wem fällt da vielleicht ein Bibelwort ein? Wem gibt Gott Gnade? Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Jawohl, eine gute Antwort. Und dann könnte man noch eine zweite Antwort geben. Dem Glaubenden gibt Gott Gnade. Der Glaube nimmt die Gnade. Glaube und Gnade sind aufeinander bezogen. Durch Gnade wurden wir errettet mittels des Glaubens, Epheser 2, Vers 8. Dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Glaubenden gibt er Gnade. Das ist kein Widerspruch, das gehört zusammen. 2. Korinther 9, Vers 8 haben wir ein schönes Wort über die Gnade. 2. Korinther 9, Vers 8. Die Gnade ist wie ein Strom. Vor langer Zeit hat mal ein Steinberger ein Büchlein geschrieben vom Gnadenstrom, das viele Auflagen erlebt hat im christlichen Buchhandel vor Jahrzehnten schon. Der Gnadenstrom von Steinberger. Die Gnade ist wie ein Strom. So heißt es, 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber ist mächtig, Gott vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade. Er wird ja auch der Gott aller Gnade genannt, 1. Petrus 5. Überströmen zu lassen, jede Gnade, Dienstgnade, Leidensgnade. Es gibt vielerlei Gnade. Damit ihr in allem, allezeit, alles Genüge habend, überströmend seid, hinein in jedes gute Werk. Die Gnade will überströmen. Gott kann seine Gnade überströmend uns schenken, sodass wir in allem, allezeit, alles Genüge habend und wiederum überströmende Menschen sind. Ich habe schon solche kennengelernt. Und ich sage manchmal, die Gnade, die beschenkt uns so reich, da bist du geschickt, und hast Gnade für deinen Beruf. Vielleicht einen Beruf könnte man dann nicht so gut ausüben, wenn man so ein reich beschenkter Mensch ist. Also Gewerkschaftsboss kannst du dann schlecht sein, ja? Denn ich kann mir schlecht einen Gewerkschaftsführer darstellen. Nun, wie geht's Ihnen denn? Danke, wir sind reich und glücklich, wir haben alles, was wir brauchen im Überfluss. Da kannst du schlecht Gewerkschaftsboss sein, denn der muss doch sagen, es reicht vorne und hinten nicht so wenig Geld, so wenig Urlaub, so lange Arbeitszeiten. Aber ich will nicht die Gewerkschaften schlecht machen, entschuldigen Sie meine Scherze, das war nicht ganz ernst gemeint. Gottes Gnade, auch für Gewerkschaftsbosse natürlich, ist sie da. Die haben auch ihre Funktion, ich will die nicht schlecht machen. Zurück, die Gnade will überströmend sein und dann werden wir wirklich reiche Menschen, die nicht immer klagen müssen, die sich nicht immer beschweren müssen, die danken können alle Zeit für alles. Wollen wir Gnade oder wollen wir ohne Gnade mit Gott zurechtkommen? Karl Geyer, ich habe immer noch im Ohr, was er gesagt hat 1947, 48, 50. Sonst habe ich vieles vergessen aus der Jugend, aber da habe ich so manches behalten. Karl Geyer sagte, er hat es wohl auch geschrieben in seinem Buch, Ich bin gewiss, der Weg zur Heilsgewissheit. Als es in Russland noch die Zaren gab, da wurde ein Putsch gegen einen Zar veranstaltet und eine Gruppe junger russischer Offiziere wurde verdächtigt, ihr habt den Putsch angezettelt. Nein, wir waren es nicht, doch ihr wart's. Und der Zar hat sie also zum Tode verurteilt. Es stellte sich dann aber noch heraus, bevor das Urteil vollstreckt wurde, die waren es wirklich nicht. Die waren es wirklich nicht. Und dann hat der Zar gesagt, reicht mal alle ein Gnadengesuch ein, dann will ich euch sofort begnadigen, ihr wart es ja nicht. Dann haben die jungen Offiziere natürlich gesagt, so geht das nicht, dann würden wir ja zugeben, dass wir es waren. Wir wollen keine Gnade, wir wollen unser Recht. Das war in der Lage sogar richtig, aber Gott gegenüber können wir so nicht sagen. Wir wollen keine Gnade, wir wollen unser Recht. Nun ja, dann hätte der Zar sie so mal kurz eingesperrt und dann wieder laufen lassen. Wir wollen keine Gnade, wir wollen unser Recht, aber Gott gegenüber sind wir alle verschuldet, wir sind alle Sünder, wir brauchen seine rettende Gnade, wir brauchen seine heiligende Gnade, wir brauchen seine bewahrende Gnade, Dienstgnade, Leidensgnade, vielfältige Gnade. Gott ist der Gott aller Gnade. Das Wort, was hier steht in Vers 7, die Gnade oder 6, zum Preise der Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Begnadigt. Man kann das griechische Wort aber auch übersetzen begnadet. Er hat uns begnadet. Er hat uns begnadigt. Ist es dasselbe? Nein, nein, das ist nicht dasselbe. Und wenn Sie mal einem Künstler begegnen und wollen diesen Künstler loben, dann müssen Sie schon aufpassen, was Sie sagen. Wenn der Bruder Herbert Heinisch, ich weiß nicht, kommt er hierher? Nein. Herbert Heinisch, der ja wunderbare Gemälde macht, die in Galerien teuer verkauft werden, wunderbar. Wenn man dann dem Bruder Heinisch sagen würde, Sie sind aber ein begnadigter Künstler, naja, der Bruder Heinisch würde das verkraften. Aber wenn Sie einem Weltmenschen sagen, Sie sind ein begnadigter Künstler, was? Habe ich etwa im Gefängnis gesessen, dass ich begnadigt bin? Bruder Heinisch würde das bejahen, er würde sagen, ja, als Künstler sollten Sie sich allerdings ein bisschen anders ausdrücken, ein begnadeter Künstler. Aber begnadigt bin ich auch, würde Bruder Heinisch sagen, denn ich bin ja ein errettetes Gotteskind. Begnadigt, begnadet. Wir sind begnadigt als Sünder. Wir sind aber auch begnadet. Das heißt, wir bekommen Fähigkeiten zum Dienst und alle möglichen zur Ehre Gottes zu tun. Das ist dann ein begnadeter Sünder. Gnade. Und er hat uns Erlösung und Vergebung gegeben. Erlösung, vergeben. Apolytrosis und Aphesis. Apolytrosis und Aphesus. Die Apolytrosis, das hat stattgefunden auf Golgatha vor circa 2000 Jahren. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Alles ist bezahlt. Aber nun muss es ins Leben hinein. Nun beugen wir uns. Bekennen unsere Schuld, bekommen Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und dann gibt es noch eine Zugabe nach diesem Wort in 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und zur Vergebung kriegen wir noch was als Zugabe. Wer weiß, wie das heißt? Reinigung. Jawohl, hier gibt es gute Bibelkenner. Also, 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns. Karl Geyer hat das Wort Reinigung so verdeutscht, er macht uns frei vom Hang zur Sünde. Denn das kann ja das ideale Leben auch nicht sein, dass wir immer wieder fallen und aufgehoben werden, fallen und wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, steht ja auch irgendwo im Alten Testament, siebenmal fallen oder noch öfter, des Herrn Geduld ist wunderbar, aber er hat ein anderes Ziel mit uns, dass wir nicht immer in Sünde fallen müssen. Das ist allerdings ein Prozess, das geht nicht schlagartig. Gelegentlich habe ich ja auch mal Seelsorge und ich habe mich immer bemüht, in der Seelsorge mich vor einem Fehler zu hüten. Dass man den Leuten falsche Versprechungen macht. Also du hast da eine Bindung, du hast da eine Not, jetzt beten wir zusammen und dann wird nie mehr das in deinem Leben sein. Vorsichtig vor falschen Versprechungen. Es gibt Rückfälle, es gibt Nöte, Gott ist treu. Aber es gibt einen Sieg über die Sünde. Und das ist das Wunderbare. Es gibt Vergebung und es gibt auch Reinigung. Gott möchte nicht Leute, die immer wieder fallen und aufstehen. Und es ist ja gut, wenn man aufstehen kann. Es ist ja gut, wenn es Vergebung gibt, wenn einer fällt. Ist doch besser, als er bleibt in der Schuld. Er darf Vergebung nehmen. Immer wieder, grenzenlos. Golgatha hat keine Begrenzung. Nicht bei 7 und nicht bei 70 und nicht bei 77 und nicht bei 7000. Da gibt es keinerlei Begrenzung. Golgatha gilt grenzenlos, uferlos, in die Unendlichkeit der Unendlichkeiten. Aber sein Ziel ist, dass er uns auch reinigt, dass dir die Sünde uninteressant wird, dass du sagst, Dankeschön, nein, es gibt Besseres. Da hatte der Karl Geier wieder so wunderschönen Beispiel. Entschuldigung, wenn ich heute so oft, ne, keine Entschuldigung, das dient euch ja zum Guten. Wozu entschuldige ich mich? Also, jetzt bin ich mal bei Karl Geier. Er hatte so ein schönes Bild von einem Jungen, der sollte auf der Hochzeit ein Gedicht aufsagen, vorne hin. Das Kind war aber nicht gewöhnt, vorne zu stehen. Ja, es sollte auch einen Blumenstrauß abgeben, dem Hochzeitspaar einen Blumenstrauß. Aber als das Kind da vorne stand, alle Augen waren auf das Kind gerichtet, da hat es den Blumenstrauß krampfhaft festgehalten und niemand hätte den Blumenstrauß daraus gekriegt. Was macht der Bräutigam? Da stand eine Schüssel mit Weintrauben und er hält dem Jungen die Weintrauben hin. Aha, den Strauß losgelassen, die Weintrauben genommen. Sehr einfaches Beispiel. Das möge uns dienen für unser Heiligungsleben. Wir lassen manchmal manches nicht los. Gebundenheiten gibt's, aber für was Besseres, etwas Geringwertigeres loslassen, das schaffen wir schon. Du musst nur erkennen, was das Bessere ist, dann kannst du vielleicht das Geringwertigere auch gerne fahren lassen. So wie es in Johannes 4 heißt, vom Weib am Jakobsbrunnen, da ließ die Frau ihren Krug stehen. Die wollte doch eigentlich Wasser holen, aber sie hatte ein besseres Wasser gefunden und da war ihr das andere Wasser gleichgültig. Für etwas Kleineres, Geringwertigeres, für etwas Größeres, etwas Kleineres preisgeben, das schaffst du schon, das schaffst du schon, das schaffst du auch im Heiligungsleben. Nur müssen wir dann innerlich die richtigen Wertmaßstäbe erst einmal bekommen. Gnade, Erlösung, Vergebung. Vergebung heißt auch Schulderlass oder Loslassung, Losbindung von der Sündenschuld und auch Sündenmacht. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Paulus macht ja wirklich erstaunliche Sprünge, ganz weit zurück und dann ganz weit hinein in die Zukunft. Da sagt er also, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst, für die Ökonomie der Fülle der Zeiten. Für die Ökonomie, Haushaltung, Heilsverwaltung der Fülle der Zeiten, Epheser 1,10, das All unter einem Haupt zusammenzufassen, wörtlich übersetzt, das All unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln ist und das, was auf der Erde ist, in ihm. Heute gibt es viele Selbstmorde. Heute gibt es viele verzweifelte Menschen. Heute gibt es viele Menschen, die sagen, no future, keine Zukunft, aussichtslos. Schrecklich, wenn das schon bei jungen Menschen der Fall ist, wenn sie keine berufliche Perspektive haben und da läuft alles schief. No future, ganz schlimm, dann hängt man sich an mancherlei Süchte, Drogen und was alles, schrecklich. Und da dürfen sie das gerne weitersagen, dass es in der Bibel eine Hoffnung gibt, dass Gott keinen Menschen letztlich einfach laufen lässt. Eine unendliche Qual, eine Qual ohne Ende gibt es nach dem Worte Gottes nicht. Es ist die Rede von ewigem Feuer, aber ewig heißt äonisch. Und was äonisch heißt, da kann man lange darüber nachdenken. Jedenfalls ist es niemals ein Beweis für Unendlichkeit, sondern etwas, das sich im Laufe der Zeitalter vollzieht. Aber nicht unendlich. Was Gott am Ziel erreichen will, das lässt er gerade durch Paulus offenbaren, dass alle Menschen in die Stellung von Gerechten hineinkommen. Römer 5. Dass die ganze Schöpfung befreit wird zur Freiheit der Söhne Gottes, Römer 8, dass er alle in die Widerspenstigkeit verschlossen hat, auf dass er sich aller erbarmt, Römer 11, dass er das All unter ein Haupt bringt, er hat es ja versöhnt am Kreuz, Kolosser 1, Vers 20, und alle Zungen werden einmal lobpreisend bekennen, alle Zungen, Jesus Christus ist Herr, Philipper 2, 10 und 11. Ja, ich bin sehr traurig, dass dieser Gedanke von manchen Christen bekämpft wird. Oh, die Leute bekehren sich nicht mehr. Rechtsfehler nie und nimmer machen, da eine schöne rosarot gefärbte billige Allversöhnung verkündigen. Das ist nicht meine Art, sondern die Gerichte Gottes müssen wir erkennen. Die Spannung von Gericht und Gnade, die muss immer bleiben. Die Polarität, die Bipolarität, die Spannung von Gericht und Gnade, die bleibt so lange bestehen, bis Gott einmal sein wird, alles in allem. Aber ich freue mich über die großen Ziele Gottes. Gott gibt keinen Menschen auf, niemals ist es ganz aus. Eine endlose Qual, endlos, wünsche ich nicht mal Adolf Hitler. Ich sage das nicht leicht hin. Ich habe mir mal eine Strafe für den ausgedacht, die ist schlimm genug, aber das sage ich ja nicht öffentlich. Ich will ja nicht spekulieren, sonst sagen Sie, was trägt der uns für Spekulationen vor. Ich habe mir eine Strafe ausgedacht. Und habe es noch gnädig gemacht, nach meiner Meinung. Also, aber eine unendliche Qual wünsche ich dem nicht mal und keinem. Nicht, weil der mal im Gericht so arg schreien wird, sondern weil Gott Gott ist. Weil es mit seinem Wesen unvereinbar wäre, wenn es ein einziges Gericht Gottes gäbe, das nicht dazu dient, dass die Menschheit zurechtkommt. Alle Gerichte stehen im Dienst der Zurechtbringung. Keines, das nicht dieses Ziel hat. Das kann man aus der Geschichte Israels ja lernen. Das steht immer wieder in den Propheten und das zeigen auch gerade Paulus. Ich weiß auch, dass es in der Bibel Worte gibt ohne Hoffnung. In meinem Buch Versöhnung des Alls Gottes Wille habe ich einen ganzen Abschnitt Worte ohne Hoffnung. Das weiß ich sehr gut. Es gibt Worte, die klingen hoffnungslos. Bei Jesus im Matthäusevangelium Offenbarung, da gibt es Worte, die klingen hoffnungslos. Gott sagt ja nicht an jeder Stelle dabei, aber dann wird alles gut, aber nachher wird alles gut. Dann würden die Menschen ja noch leichtfertiger, als sie so schon sind, wenn das in jedem Bibelvers dabei stünde. Aber wer forscht in der Bibel, wer Weg und Ziel unterscheiden kann, der sieht dann schon, wo es hinläuft. Und da ist nun hier der Blick des Paulus darauf gerichtet, dass das All unter ein Haupt gebracht wird. Dieses Geheimnis hat er uns kundgetan. Es ist ein Geheimnis. Das glauben ja nicht einmal alle Frommen. Es ist ein Geheimnis, aber es ist ein geoffenbartes Geheimnis. Und das dürfen wir weiter sagen in unserer so hoffnungslos aussehenden Zeit. Keinen Menschen gibt Gott endgültig auf. Niemand braucht einer sagen, jetzt ist aus, für immer aus. Mit dir ist nicht aus, mit mir ist nicht aus, mit keinem Menschen ist es endgültig aus, mit Israel ist es nicht endgültig aus, mit der Gemeinde nicht, mit der Völkerwelt nicht, mit der ganzen Schöpfung nicht. Gott macht alles neu. Er hat wunderbare Ziele. Und das dürfen wir erkennen. Und da will ich gerne noch die Parallelstelle dazu lesen aus Philipper 2. Philipper 2, 9 bis 11. Der eben genannte Bruder Heinisch hat ja darüber so schön geschrieben, in Gnade und Herrlichkeit im letzten Heft, haben Sie schon gelesen oder lesen Sie es mal. Und die Zeitschrift kann man auch noch abonnieren. Der Verlag freut sich auch, wenn es nicht nur Abbestellungen, sondern auch mal noch Neubesteller gibt für solche, die tiefer ins Wort hineingeführt werden möchten. Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, dem Herrn Jesus, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, wörtlich herausbekenne, nicht gezwungenermaßen. Jesus Christus ist Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist Herr. Dies zu sagen bedeutet Rettung. Da hat ein Theologe Walter Künneth in seinem Buch Theologie der Auferstehung etwas Wunderschönes geschrieben über diese Zielerreichung Gottes, über Philipper 2, 10 und 11. Das möchte ich doch vorlesen. Es gibt ja Leute, die glauben nicht alles dem Heinz Schumacher, aber wenn ein Theologieprofessor was sagt, dann glauben sie es. Also das will ich Ihnen jetzt nicht in die Schuhe schieben, Sie glauben auch mir. Aber ich will das noch unterstreichen und da bauen durch einen bekannten Theologieprofessor, Walter Künneth, der vor einigen Jahren im Alter von 96 Jahren gestorben ist. So 96-jährig am Schreibtisch sterben ist ja auch ganz schön, wenn es der Herr schenkt, dass man nicht da rumliegen muss jahrelang. Und ich bin sehr froh, Walter Künneth war ein mutiger Zeuge in der Hitlerzeit. Er hat ein Buch geschrieben gegen den Nazi-Chefideologen Alfred Rosenberg. Antwort auf den Mythos, denn Rosenberg hatte geschrieben, der Mythos des 20. Jahrhunderts, und er hat in den 30er Jahren zur Zeit des Hitler, allerdings in der Anfangszeit 34, 35, da hat Künneth ein ganzes Buch geschrieben und hat diesen Mann Punkt für Punkt widerlegt, sehr mutig. Später das wunderbare Buch Theologie der Auferstehung, dann war er ja auch in der Bekenntnisbewegung tätig. Ich wünschte der evangelischen Kirche Deutschland 200 Walter Künneth, da wäre was anderes los in der heutigen Zeit. Walter Künneth hat geschrieben über die Zielerreichung Gottes in seinem Buch Theologie der Auferstehung, ziemlich hinten auf Seite 253, zitiert nach der vierten Auflage München 1951. Die Allmacht der Liebe und der Gnade Gottes kommt nicht zur Ruhe, bis ihr letztes Ziel erreicht ist. Die bei den Einzelnen partiell und stufenmäßig anhebende Erwählung Gottes führt über die Gemeinde. Also das rechne ich ja einem Theologieprofessor schon hoch an, wenn er einen Blick hat für Gemeinde. Meistens reden die Herren nur von Kirche, aber hier haben wir einen Theologen, der hat einen Blick für Gemeinde. Walter Künneth, ich hörte ihn mal auf der Langensteinbacher Höhe, da hat er mal einen Vortrag gehalten über Kernenergie und Bibel, das ist aber schon lange her. Die bei den Einzelnen partiell und stufenmäßig anhebende Erwählung Gottes führt über die Gemeinde, endet aber auch nicht in der Erwählung der Völker- und Heidenwelt, sondern hat zum Zielpunkt auch die Erwählung und Zurückführung der gottlosen, verlorenen Menschheit. Dieses Wunder der Erwählung hebt den Entscheidungscharakter des Glaubens nicht auf. Die Erlösung und die Herrschaft des Sohnes kommen erst dann zum Ziel, wenn alle Feinde sich zu Christus als ihrem Herrn bekennen. Dieses Christusbekenntnis ist erst dann universal und gültig, wenn auch die Menschen in ihrer heillosen und verdammten Verlorenheit sowie die christusfeindlichen Gewalten aus ihrer selbstverschuldeten Qual freiwillig zurückgefunden haben. Das ist Theologie vom Feinsten, das muss man wie Schokolade auf der Zunge zergehen lassen. Also da geht mein Herz auf bei solch einer Theologie. Es gibt auch schlechte, sehr schlechte. Also noch einmal, wenn auch die Menschen in ihrer heillosen und verdammten Verlorenheit sowie die christusfeindlichen Gewalten aus ihrer selbstverschuldeten Qual freiwillig zurückgefunden haben. Es geht um die endgültige Realisierung der Freiheit, der Umkehr, des neuen Gehorsams, der Ermöglichung neuer Erkenntnis, die zum vollgültigen Bekenntnis heranwächst. Das Blut des Weltheilandes und sein Auferstehungssieg haben Gültigkeit auch für die Gottlosen, für den Kosmos, für Tapanta, das All. Schön, wenn ein Theologe so etwas schreibt. Also wir haben hineingeschaut in die Schatzkammer unseres Gottes hier in Epheser 1. Wenn wir dann noch weiterlesen würden, das Kapitel bis zum Schluss, dann würden wir ja noch weiter in die Schatzkammer Gottes hineingeführt. Das darf ja jeder von uns machen. Vielleicht habe ich den Appetit angeregt, dass Sie mal weiterlesen. Also jetzt habe ich gesagt, das Johannesevangelium soll man lesen, besonders Johannes 17. Und jetzt sage ich auch noch, Epheser 1 soll man lesen oder auch den ganzen Epheserbrief. Na, dann haben Sie zu tun in diesem Herbst. Also wenn wir nun noch weiterlesen würden in Epheser 1, dann könnte ich noch einen Dreiklang nennen. Gottes Geist, Gottes Kraft, Gottes Sohn. Wir dürfen Gottes Heiligen Geist empfangen, versiegelt mit dem Geist der Verheißung. Was muss ich alles tun und was muss ich alles lassen, um den Heiligen Geist zu empfangen? Hören und glauben, ganz einfach, sagt Paulus. Als ihr gehört habt und geglaubt, da seid ihr versiegelt worden mit dem Geist, da habt ihr den Geist empfangen. Dann aber gibt es eine Mehrung des Geistes. Das finden wir auch im Epheserbrief, und da finden wir dann auch die Mahnung, betrübet nicht den Heiligen Geist, macht ihn nicht fortwährend traurig. Der Karl Geyer hat auch mal gesagt, die Würdelosigkeit vieler Kinder Gottes macht mich mehr traurig als ihre Sünden. Die Würdelosigkeit. Ja, den Satz hat sich Bruder Kessel, der Hausvater vom Bibelheim Langensteinbach, der Bruder Kessel, der kannte den Satz auch, der hat ihn mal zitiert. Das habe ich mir gut gemerkt von Bruder Geyer, sagte Bruder Kessel. Ja, und das ist wirklich ein Satz, der hat es in sich, die Würdelosigkeit vieler Kinder Gottes wie schwätzen manche Kinder Gottes herum, genau wie die Welt. Wie singen wir unsere Klagelieder, genau wie die Welt. Wie rasten wir aus, genau wie die Welt. Würde, aber bitte keine verkrampfte Würde, keine verkrampfte Schauspielerei. Das muss von innen kommen, das muss aus dem Herzen kommen, das muss freiwillig kommen. Gottes Geist ist gegeben und dann soll es ein Wachstum im Geiste geben. Durch Glaube, Liebe, Gehorsam wachsen wir in die Fülle des Geistes hinein. Der Geist ist ein Thema im Epheserbrief, Kapitel 1 und 3 und 5, ist immer wieder vom Geist die Rede. Gottes Geist ist uns gegeben, Gottes Kraft ist uns gegeben und der Sohn Gottes selber ist uns gegeben. Also reiche Schätze. Auch Gottes Kraft, die Osterkraft, will er an den Kindern Gottes erweisen, die gleiche Kraft, Epheser 1, Vers 19, die gleiche Kraft. Wir sollen erkennen, was das sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns, die Glaubenden nach der Energie, der Macht seiner Stärke, die er hat in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Auferstehungskraft! Also der Satz ist schon richtig, dass Kinder Gottes jeden Tag Ostern feiern dürfen. Und am Ende des ersten Kapitels, lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, am Ende des ersten Kapitels, da sagt dann Paulus noch, das kann man ja dann gar nicht mehr überbieten, was ist uns alles geschenkt? Er selber, der Sohn, ist uns geschenkt. Gott hat uns ihm gegeben und hat ihn uns gegeben. Er hat uns ihm, dem Sohne, gegeben und ihn hat er uns gegeben. Das steht am Ende von Epheser 1. Und alles hat er seinen Füßen untergeordnet und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ihr Lieben, wir sind hier in einen Reichtum hineingeführt worden. Wir haben es nur anbruchweise etwas anschauen können. Sie verstehen vielleicht, dass ich eingangs gesagt habe, wenn Sie beim Bibellesen an den Epheserbrief kommen, wie der Lastwagenfahrer, der soll bitte nicht in so ein Dorf runterfahren in einem Schnellgang. Da ist schon Schlimmes passiert in manchen Dörfern, sondern bitte zurückschalten. Und so wollen wir langsamer tun. Halt, jetzt kommt der Epheserbrief, jetzt will ich langsam Satz für Satz mich hinein vertiefen. Der Herr schenke Ihnen vielleicht auch früher oder später, vielleicht schon bald, im einen oder anderen, ein gesegnetes Studium des Epheserbriefes oder auch natürlich anderer Briefe. Das ganze Wort Gottes ist herrlich, das ist kein Gesetz vom Sinai, das ist nur eine Anregung. Der Herr segne uns das Wort. Amen.